ich möchte diesen Abend, dieses Referat besser gesagt, unter eine bestimmte Herangehensweise stellen, dem sage ich Denkfiguren. Und ich möchte euch jetzt dann erläutern, was ich darunter verstehe und warum ich das für sehr wichtig halte. Ohne jetzt mehr schon darüber zu sagen. Und zunächst einmal möchte ich euch fragen, was ihr da seht. Was ist auf diesem Bild zu sehen? Ich finde dieses Bild hier sehr aufschlussreich. Es ist aufschlussreich zunächst einmal darüber, wie unser Gehirn arbeitet. Um eine bestimmte Person zu erkennen, es ist tatsächlich übrigens ein gepixeltes Bild von Abraham Lincoln, das ist wirklich so hergestellt worden, um das zu erkennen, braucht unser Gehirn relativ wenige Informationen. Und sie können auch noch grob fahrlässig gestört sein. Oder? Also es ist eine unglaubliche Störung der detaillierten Informationen über das Gesicht von Abraham Lincoln. Und trotzdem erkennen wir noch Abraham Lincoln. Voraussetzung ist natürlich, dass wir sein Gesicht kennen, sonst gibt es ja keinen Wiedererkennungseffekt, das ist klar. Aber die Grundinformationen, die wir speichern zum Gesicht Abraham Lincoln, sind sehr wenige und sie haben viel zu tun mit groben Informationen und der Konstellation der Informationen und weniger mit den Details. Wenn ich euch nämlich gefragt hätte, was seht ihr hier, dann hättet ihr vielleicht gesagt, ein Auge, oder? Jetzt wissen wir, es ist ein Auge. Es ist gar nicht so trivial, wenn man das nicht schon weiß. Aber ich bin sicher, niemand von euch wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, das sei das Auge von Abraham Lincoln. Oder? Einverstanden. Weil das erst erfahrbar wird über den Zusammenhang, über das Gesamtbild. Und dieser Lincoln-Effekt, das nenne ich Lincoln-Effekt. Und der macht auf einige Sachen aufmerksam, die ich sehr für wichtig halte, wenn es darum geht, wie das Denken der Menschen über gesellschaftliche Zusammenhänge strukturiert ist. Das heißt, wenn wir das Gesamte anschauen und verstehen wollen, dann ist es nicht so sehr wichtig, alle Details zu kennen, sondern es ist wichtig, die gesamten Zusammenhänge zu durchschauen. Das kann allerdings auch auf falsche Weise geschehen. Es können auch Bilder und Ideen präsentiert werden über den Gesamtzusammenhang, die eben ein falsches Bild der Verhältnisse erzeugen. Und deshalb ist es wichtig, auf dieser Ebene von solchen Gesamtaussagen zu arbeiten. Und die sind auch sehr, sehr, sehr wichtig in ideologischen Zusammenhängen. Ich werde euch das dann noch genauer erläutern. Heißt aber auch für uns, wenn wir politisch arbeiten, ist es nicht nur, es ist auch wichtig, Details zu kennen und so weiter, aber es ist auch wichtig, die Gesamtzusammenhänge anzusprechen. Und das ist oft viel einfacher, als wir meinen. Ich sage das auch, weil ich vor einer Falle warnen möchte. Ich nenne das Populismusfalle. Es gibt ja viele Aussagen gegenüber eben solch sogenannten scheinbar vereinfachenden Bildern von den gesellschaftlichen Verhältnissen, die sagen, das ist populistisch, oder? Das sind die bösartigen Vereinfachungen. Die Welt ist so komplex, da können eigentlich die Menschen es gar nicht mehr verstehen. Ist eine a priori übrigens sehr antidemokratische Aussage. Also wenn man das wirklich glaubt, dann muss man auch sagen, Demokratie funktioniert nicht, kann nicht funktionieren. Oder nur sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Alle diese Aussagen, die so gegen das Vereinfachende des sogenannten Populismus gerichtet sind, haben eben häufig diesen Subtext, das Volk ist zu dumm für Demokratie. Und ich bin überzeugt, dass es sich genauso umgekehrt verhält. Es braucht einfache Kernaussagen und Orientierungsmuster und Regeln in gesellschaftlichen Verhältnissen. Das ist nicht einfach eine Vereinfachung, sondern das ist sachgerecht. Natürlich braucht es dann auch die Differenzierung im Einzelfall und die Sorgfalt. Das ist aber kein Gegensatz. Also Differenzierung, Sorgfalt, Detailkenntnisse und ein Verständnis für die Gesamtzusammenhänge ist nicht ein Gegensatz. Es ist nicht so, dass jeder Versuch, die gesamten Zusammenhänge zu benennen, eine unzulässige Vereinfachung eines unglaublich komplexen Gesamtverhältnisses ist. Wir haben das ja schon angetroffen und angesprochen, als wir über die Komplexitäten diskutiert haben. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an diese Darstellung. Die Darstellung hat besagt, dass Systeme eine Art Betriebskurve haben. Diese beiden umgekehrten U's würden für je ein System stehen. Das System ist in dem Verhältnis zwischen Lebenskraft und Komplexität, das sind die beiden Achsen, L ist die Lebenskraft des Systems und K die Komplexität, an einer bestimmten Stelle verankert. Und von dieser Stelle aus gibt es dann ein Optimum an Komplexität für dieses System. Und dieses Optimum ist eben nicht ein Maximum an Komplexität. Systeme können gar nicht maximal komplex werden. Zum Beispiel können menschliche Gesellschaften nicht maximal komplex werden, die würden total auseinanderfallen. Gerade das ist übrigens eine Stärke des Kapitalismus, weil der Kapitalismus eine ganz simple Kernanweisung kennt. Die Kernanweisung lautet, du hast Geld, du investierst dieses Geld, also machst es zu Kapital und du sorgst dafür, dass du am Schluss noch mehr Kapital zurückgewinnst. Das ist die Kernanweisung, die ökonomische, aber eben auch die soziale und gesellschaftliche Kernanweisung, mit der man im Kapitalismus erfolgreich werden kann und soll. Alles andere ist nur sekundär. Es geht dann in diesem Prozess eben nicht um Umweltverschmutzung oder irgendwelche andere ethischen Fragen, sondern das ist die Kernanweisung. Und nach der simplen und viel zu simplen, jetzt hier völlig unangebracht, einfachen Kernanweisung soll Gesellschaft funktionieren. Ja, also es gibt ein Optimum an Komplexität, es gibt zum Beispiel ein Optimum an Mitgliedern in einer guten, gut funktionierenden Arbeitsgruppe. Wenn das überschritten wird, dieses Optimum, dann zerfallen in der Regel Arbeitsgruppen und es bilden sich Subgruppen. Es gibt ein Optimum an Komplexität, das zum Beispiel auch im menschlichen Körper für bestimmte Aufgaben erreichbar ist, erreicht wird, und deshalb sind wir auch strukturiert nach Organen, oder damit Organe dann bestimmte Aufgaben selbstständig erledigen, um eben auch immer wieder Komplexität zu reduzieren. Und deshalb ist das Kernverständnis für gesellschaftlichen Verhältnisse gar nicht so unglaublich schwierig zu erreichen, weil Gesellschaften nach einigermaßen erfassbaren Grundmechanismen funktionieren müssen. Da, wo Gesellschaften bewusst gestaltet werden, widerspiegelt sich das auch in der Art, wie wir das tun. Wir tun das quasi automatisch richtig. Also alle Versuche, das entsprechend zu gestalten, machen es auf ähnliche Weise. Zum Beispiel da, wo wir Gesetze festlegen, also Normen und Verfahrensregeln bestimmen, nach denen gesellschaftliche Verhältnisse gestaltet werden sollen. Da reden wir von einer Verfassung. Die Verfassung kann nicht unendlich kompliziert werden, sollte sie mindestens nicht, sondern sie sollte Kernbestimmungen enthalten. Und diese Kernbestimmungen werden dann auf Gesetzesebene ausdifferenziert. Da wird genauer gesagt, wie jetzt diese Verfassungsbestimmung umgesetzt werden soll. Und wenn es dann in Details geht, dann sind wir auf der Verordnungsebene. Dann sagt die Regierung, genau so machen wir es. Und da ist die Liste, die geführt werden muss. Und diese Liste muss von dieser und dieser Instanz geführt werden. Und wenn man da sich nicht daran hält, gibt es diese und diese Strafe und so weiter. Also so strukturieren wir bereits fast natürlicherweise eben sachgerecht Regelwerke. Und das, was ich jetzt gesagt habe, hat sich eben auf diese drei Stufen beispielsweise bezogen, dass man hierarchische Gliederungen schafft, um Ordnung zu erhalten. Und dasselbe gibt es auch auf Seite der Analyse. Wenn wir Gesellschaften verstehen wollen, dann gibt es die Analyse der Gesamtgesellschaft, gibt es die Analyse von Teilbereichen. Gesamtgesellschaft wäre beispielsweise eben zu sagen, es gibt so etwas wie einen Kapitalismus, das ist eine hoch aggregierte Aussage auf der obersten Stufe und die Gesellschaft funktioniert eben im Grunde nach dieser simplen Anweisung, mache aus Kapital mehr Kapital. Dann die Analyse der Teilbereiche, eine Gesundheitsversorgung in einer bestimmten Gesellschaft verstehen, da braucht es natürlich mehr Wissen und mehr Eindringen in konkrete Felder, aber auch hier sollte man sich nicht zu rasch in Details verlieren, sonst verliert man den Überblick. Oder man kann es noch einmal anders sagen, es kommt hier auch zu Überkomplexitäten, wenn man eben zu wenig gestaltet, wie in den USA. In den USA wird sehr viel Markt, das ist das marktförmigste Gesundheitswesen der Welt, also aller reicheren Nationen zumindest, und ist unverständlich geworden und praktisch unsteuerbar. Obamacare, die Reform, die Obama vor ein paar Jahren angestoßen hat, das ist ein Gesetzeswerk von 2000 Seiten, das versteht kein Mensch mehr, nicht einmal die Fachleute können 2000 Seiten wirklich verstehen und dann alle Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bestimmungen durchschauen. Das geht nicht, das ist weit über der optimalen Komplexität. Jetzt eine wichtige Sache ist, dass wir, wenn wir Gesellschaften gestalten wollen, dann sind wir auf der roten normativen Seite tätig. Wir müssen artikulieren, wie wir die gesellschaftlichen Verhältnisse wollen oder nach welchen Gesichtspunkten. Zum Beispiel müssen wir sagen, jawohl, wir wollen Umweltschutz, das ist eine wichtige Sache. Oder die Menschenrechte sind für uns ganz entscheidend. Das ist auf sehr hoher Ebene eine wichtige Grundorientierung. Und das ist die normative Ebene und auf der anderen Seite haben wir natürlich die analytische Ebene. Und das muss irgendwie zusammenstimmen. Also die Analyse, die wir von den gesellschaftlichen Verhältnissen machen, müssen wir in Verbindung bringen, in Verbindung setzen mit unseren Vorschlägen. Das muss zusammenpassen und einleuchtend sein. Und wenn es zusammenpasst, dann ist das, was wir sagen, hoffentlich auch glaubwürdig. Ja, je höher in einer solchen Anordnung, die ich jetzt gezeigt habe, je weiter oben wir sind, umso größer ist die Wirkmacht, oder sollte sie zumindest sein, von Aussagen, die wir machen. Beispielsweise habe ich mich entschieden, dass ich mich in meinem Leben in keiner Weise auf Korruption einlasse. Einfach nicht, also das will ich nicht. Aus verschiedenen Gründen ist das für mich einfach klar. Und das gibt mir immer wieder eine klare Handhabe in ganz konkreten Situationen, ob ich etwas mache oder nicht. Und das ist mir wichtig, das erleichtert mein Leben. Menschen, die da nicht so klar sind, kommen immer wieder in Verhältnisse und in Situationen, in denen sie sich möglicherweise dann einfangen lassen von so halb legalen Geschichten. Und wenn man da mal auf die schiefe Bahn kommt, dann wird man plötzlich auch abhängig von Leuten, die einen erpressen können und am Schluss ist man wirklich in der dicken Scheiße. Und das hat vielleicht nur mit einer Unklarheit angefangen, mit einem kleinen Gier, ja, ich könnte doch da und so. Und am Schluss ist man wirklich in ungute Verhältnisse gerutscht. Das wäre also ein Beispiel für eine klare Haltung, Grundaussage, die einem sehr viel Anleitung gibt, nachher in vielen konkreten Situationen. Nun, aus diesen Überlegungen heraus ergeben sich eben meines Erachtens das, was ich jetzt Denkfigur nenne. Denkfiguren sind Grundaussagen über gesellschaftliche Verhältnisse, die sowohl etwas aussagen darüber, wie ich die Gesellschaften verstehe und analysiere, als auch darüber, wie ich mir die Gesellschaft wünsche, wohin sie denn gehen soll, wie sie denn ausgestaltet werden soll. Und solche Denkfiguren sind meines Erachtens, machen den Kern von Ideologien aus. Ideologien wären ja Haltungen, eben Aussagecluster, Haltungen, aber auch solche Denkfiguren und Denkmuster, die mit einer bestimmten Orientierung in der Gesellschaft verknüpft sind. Und eigentlich meine ich, gibt es nur drei wesentliche solche Orientierungen in der heutigen Politik. Praktisch jede Aussage lässt sich mit einer dieser Orientierungen verknüpfen. Die eine Orientierung ist diejenige des Marktradikalismus. Da ist die Kerndenkfigur ganz eine simple. Zu jeder gibt es eine Kerndenkfigur. Marktradikalismus, habe ich das gleich auf der nächsten Seite? Nein, noch nicht. Was ist die Kernaussage von marktradikaler Orientierung?
Markt regelt alles.
Genau, und zwar am besten. Oder? Der Markt ist das beste System, um den gesellschaftlichen Reichtum dahin zu steuern, wo er den größten Nutzen erzielt. Oder? Weil wir haben Preise, und die Leute steuern ihren Konsum über die Preise, die kaufen das, was sie eben mit ihrer Kaufkraft eben am liebsten kaufen möchten. Und das steuert wieder die Unternehmen, die produzieren dann das, was die Leute am liebsten haben möchten. Und derjenige Unternehmer, der das am günstigsten produziert, der wird belohnt, also belohnt das auch Effizienzen. Und es scheint auch ein Stück weit einzuleuchten. Irgendwie scheint das ein System zu sein, das doch prima funktioniert. Das ist die Denkfigur dazu, oder? Und die ist nicht schwer zu verstehen, zu dieser Ideologie. Was ist denn die zentrale Denkfigur des Nationalismus? Wir sind in einer unerbittlichen Konkurrenz, jede für sich selbst und die Kollektive auch gegen die anderen Kollektive. Deshalb müssen wir Amerikanerinnen und Amerikaner America First Politik machen, gegen den Rest der Welt, weil die anderen machen ja das alle auch. Es sind alles Konkurrenten, von, gegenseitige Konkurrenten. Wer da nicht mitmacht, ist einfach eine Weichei, ein Gutmensch, ein blauäugiger, im besten Fall ein blauäugiger Idiot, im schlimmsten Fall der Agent einer anderen Macht, die auch nur kämpft und uns schwächen will in diesem Kampf aller gegen alle. Das ist die Kernidee, die hinter Nationalismus steht. Auf die Kernidee der Demokratie kommen wir dann noch zu sprechen. Jetzt haben diese Denkfiguren eine unglaubliche Macht, meines Erachtens. Sie begegnen uns ja ständig in den politischen Diskursen. Wenn ihr mal darauf achtet, wenn wir nicht einfach nur im eigenen Milieu diskutieren, sondern uns wirklich auch Diskussionen stellen mit Leuten, die andere Vorstellungen haben über Politik, Leuten, die in der SVP sind oder im Freisinn oder in der GLP, dann werden früher oder später diese Kernfiguren auftauchen. Da könnt ihr absolut sicher sein, weil die Menschen eine einfache Kernorientierung brauchen, um sich zu orientieren. Man ist nicht in der SVP, weil man alle SVP-Slogans über alle verschiedenen politischen Bereiche auswendig gelernt hat, sondern man ist in der SVP, weil man sich angesprochen fühlt von dieser Idee, wir Schweizerinnen und Schweizer müssen zuerst für uns sorgen und die anderen, die in dieses Land kommen, die wollen uns etwas wegnehmen und so weiter. Das ist die Kernidee der SVP. Auf die wird man stoßen in kürzester Zeit in Diskussionen mit SVP-Leuten. Und jetzt ist es wichtig, wie geht man damit um mit solchen Denkfiguren. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass in dieser Auseinandersetzung um diese Kerndenkfiguren, die Auseinandersetzung stattfindet, auf welchem Terrain wird politisch diskutiert und gestritten. Wenn mir jemand sagt, eine Marktradikale, wenn ich merke, der argumentiert marktradikal, und ich würde nun beginnen zu sagen, ja, das ist schon ein bisschen wahr, aber wenn ich so mit dieser Person argumentiere, hat sie gewonnen. Warum? Weil sie dann das Terrain etabliert hat, auf dem diskutiert wird. Dann diskutieren wir unter der Prämisse des marktradikalen Denkens. Dann wird ein endloser Dialog stattfinden. Ich werde das versuchen zu schwächen und er wird aber sagen, ja, das ist vielleicht da an der Ecke schon ein bisschen wahr, aber im wesentlichen Kern bin ich trotzdem sicher. Und dann kommt wieder die marktradikale Kernaussage. Wenn wir in diesen Auseinandersetzungen mit solchen Kerndenkfiguren Bestand haben wollen, müssen wir zunächst die eigene etablieren. Und da müssen wir versuchen, die eigene stark zu machen und die anderen in unser Terrain zu holen, sonst kommen wir nicht vom Fleck. Ich mache ein Beispiel einer Denkfigur, die jetzt ein bisschen präziser das marktradikale Denken formuliert und die immer noch in vielen Köpfen total verankert ist, obwohl sie seit Jahrzehnten offensichtlich nicht mehr stimmt. Sie ist übrigens auch in vielen linken Köpfen noch sehr stark verankert. Sie wurde auch von einem linken Politiker, mindestens formell linken Politiker aus der SPD, dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, sehr prägnant formuliert und taucht auch in seinen Worten immer wieder auf. Und er hat mal gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir Unternehmen nicht schädigen, denn die Gewinne der Unternehmen von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen. Mit anderen Worten, der Markt alloziert eben die Ressourcen am besten. Oder er weiß am besten, wo die Gelder hin müssen, nämlich eben in Form von Gewinnen bei den Unternehmen, dann investieren sie Unternehmen und das schafft Arbeitsplätze. Das Dumme ist, dass das in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus eine gewisse reelle Stützung gefunden hat. Es hat sehr danach ausgesehen, als sei das wirklich so, auf alle Ewigkeiten. Allerdings seit etwa 40 Jahren ist das zunehmend nicht mehr wahr. Es ist einfach nicht mehr wahr, empirisch. Man kann das sehen, dass es nicht mehr wahr ist. Die Gewinne sind immer weniger Grundlage von realen Investitionen, sondern sie sind immer stärker Grundlage von Spekulationen auf den Finanzmärkten. In irgendwelcher Art Spekulationen auch auf den realen Märkten, indem ich versuche, andere Unternehmen zu kaufen und damit eigentlich vor allem versuche, Marktmacht zu gewinnen. Ich investiere nicht wirklich. Wenn ich ein anderes Unternehmen kaufe, passiert reell nichts, sondern im Gegenteil, es wird in der Regel desinvestiert, weil man dann Synergieeffekte erzeugt. Also es ist wirklich nicht mehr wahr. Die Gegendenkfigur lautet, die Boni und Gewinne von heute Morgen sind die Spekulationsblasen von heute Mittag und die Wirtschaftskrisen von heute Nachmittag. Also wenn man mit dieser Überzeugung konfrontiert ist, eben Unternehmensgewinne sind doch eigentlich doch irgendwie gut, ist es sehr gut in der Debatte zunächst einmal genau das andere Bild zu etablieren, bevor man in irgendwelche Differenzierungen geht. Und eben zu sagen, also die Fortsetzung der Denkfigur, der schwarzen Denkfigur ist ja dann häufig, die Unternehmensgewinne darf man nicht abschöpfen oder nur sehr sorgfältig, muss man das ganz sorgfältig, das muss man hüten, das scheue Rehkapital, das geht sonst wohin. Wir dürfen dem nicht allzu viel wegnehmen. Deshalb fehlt auch chronisch Geld für staatliche Leistungen. Das ist so eine häufige, sehr eng gekoppelte Aussage. Und die Gegenaussage hier würde dann eben lauten, dass genau die Hauptaufgabe heute ist, die Gelder aus der Vernichtungsmaschine Finanzmärkte herauszubekommen und wieder für positive gesellschaftliche Aufgaben zurückzugewinnen. Also ist genau die gegenteilige Grunddenkfigur zur schwarzen Denkfigur. Und ich bin meiner Erfahrung nach, oder meine Erfahrung ist es wichtig, wenn man merkt, man hat mit solchen Denkfiguren, kommt man nicht zu Rande, sich mal zurückzulehnen und zu überlegen, was ist eigentlich die Kerndenkfigur der anderen Person? Und was ist meine? Vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich die Kernfigur teile, dann sind wir in einer differenzierten Diskussion über die Ausgestaltung und so weiter. Aber vielleicht merke ich, dass ich eben in einer ganz anderen Kerndenkfigur drin mich bewegen möchte. Diese Darstellung hier unterstreicht das noch einmal, was ich gesagt habe. Einfach empirisch, seit etwa Mitte der 70er Jahre läuft die Kurve der Gewinne, das ist die rosarote Kurve, Profitquote nennt man das auch, also der Anteil der Gewinne am gesamtgesellschaftlichen Wirtschaftsreichtum, der steigt in praktisch allen Gesellschaften, aber der Anteil der realen Investitionen, der fällt oder stagniert mindestens. Und damit gehen diese beiden Kurven auseinander und das ist hochdramatisch, oder? Weil dann der Reichtum, der in den Gesellschaften akkumuliert wird in Form von Gewinnen, zusammengefügt, zusammengerafft wird in Form von großen Profiten, der wird eben nicht mehr nützlich verwendet, sondern der geht auf die Finanzmärkte. Das ist nämlich dann das, was mit dem Geld geschieht, was das jetzt zwischen diesen beiden Kurven liegt. Und das heißt Spekulation an, das ist, fördert Instabilitäten und untergräbt letztlich auch den Kapitalismus selbst, führt großen Krisen. Zu großen Krisen. Und deshalb ist die Aussage, eine der Hauptaufgaben ist heute, das Geld aus den Finanzmärkten rauszubekommen, ist sehr ernst gemeint. Das ist nicht nur eine Denkfigur, damit wir etwas in den Köpfen haken gegen die schwarze Denkfigur, damit wir eine schöne rote haben, sondern das ist das Ergebnis einer Analyse der realen heutigen Verhältnisse. Und meines Erachtens in den politischen Auseinandersetzungen heute sehr, sehr zentral, dass man das versteht. Das ist ganz in vielen Diskussionen, taucht das wieder auf, oder das Argument, ja, ihr wollt immer so schöne Sachen, Umweltschmutz und Care und Kitas und so, aber woher soll das Geld stammen? Wir haben das Geld doch nicht. Das ist eine Absurdität zu behaupten, das Geld sei nicht vorhanden in einer Gesellschaft, in der die Vermögenswerte regelrecht explodieren. Das Geld ist in Massen vorhanden. Es ist schon so stark vorhanden, dass es gar nicht mehr wirklich tragfähig ist in seiner Quantität. Das wird wieder zu Krisen kommen, wo sich dieses Geld auch entwertet. Und auch nach einer Entwertung ist es noch so, die Ungleichverteilung ist enorm. Das Geld ist vorhanden, es ist einfach am falschen Ort. Und es erzeugt dort, wo es heute ist, auch nichts Sinnvolles mehr. Es wird nicht mehr sinnvoll investiert. Ein Beispiel, ja, das lasse ich weg aus Zeitgründen. Ja, nein, vielleicht doch der Hinweis. Das war aus einem Workshop, den ich mit der SP Kanton Aargau gemacht habe. Die haben das Problem gehabt, Auseinandersetzung um Fragen der Spitalfinanzierung. Und da haben wir auch über solche Dinge gesprochen. Und dann habe ich ihnen gesagt, passt auf, dass ihr in dieser Auseinandersetzung nicht nur auf der konkreten Ebene argumentiert, also mit konkreten Daten und so weiter in die Diskussion einsteigt, weil hinter den Debatten stehen Glaubenssätze und Denkfiguren und ihr müsst diesen Denkfiguren entgegentreten. Und ihr müsst eure eigenen Denkfiguren etablieren. Ihr müsst sagen, wir treten ein für eine Gesellschaft, in der die Gesundheitsversorgung demokratisch gesteuert wird und damit den Menschen dient und nicht dem Kapital, nicht den Geldern, die in der Gesundheitsversorgung investiert werden. Wir wollen keine Privatisierung der Spitäler und da müssen diese Spitäler Profit erzeugen für eine Beteiligungsgesellschaft, die in Südafrika hockt, das ist bei der Hirs London Klinik der Fall, und gleichzeitig auch Zigaretten produziert, Beteiligungen hat an Zigarettenfabriken. Ich meine, das ist absurd, oder? Das ist eine Absurdität für die Gesundheitsversorgung, sich der Steuerung auszusetzen von Kapitalgesellschaften, denen es offensichtlich nicht im geringsten um Gesundheit geht. Also das ist die oberste Ebene. Wir wollen Demokratie, Menschenrechte. Dann habe ich Ihnen vorgeschlagen, sehr antibürokratisch zu argumentieren, weil eine Privatisierung extrem viel Bürokratie erzeugt, weil man dann alles regeln muss mit diesen privaten Spitälern. Es braucht tausende von Vereinbarungen, wirklich tausende von Vereinbarungen, um sicherzustellen, dass die eben dann trotzdem irgendwie passable Qualität erzeugen und so weiter. Also das ist ein Beispiel für, wie solche grundlegenden Denkfiguren wirksam sind. Darüber haben wir schon gesprochen. Was ist denn unsere Kerndenkfigur? Was würdet ihr sagen? Wir haben vor der Pause eigentlich darüber gesprochen. Wie würdet ihr eine Kernfigur, die wir wahrscheinlich hier alle teilen, wie könnte die lauten? Ihr merkt, wie wichtig es ist, dass wir selbst unsere Kernüberzeugung so, dass wir überlegen, wie wir die formulieren, dass wir sie möglichst kraftvoll ins Spiel bringen. Und wir müssen da postulieren, oder? Wir können zum Beispiel sagen, Demokratie ist das, und nicht diskutieren, sondern zuerst einmal setzen, oder? Demokratie ist das beste Verfahren, um gesellschaftliche Belange zu regeln. Mit Abstand das Beste, das wir kennen. Sie bezieht ein, sie mobilisiert die Leute, sie schafft Öffentlichkeit und sie schafft Akzeptanz. Sie sorgt dafür, dass die Menschen mitreden können, mitgestalten, dass sie sich aktiv einbringen, dass sie nachher die Lösung auch akzeptieren, die man findet. Und sie ist von Freiheits- und Menschenrechten nicht zu trennen. Das ist die einzige Regelung, bei der das miteinander verbunden ist. Markt kannst du haben in China mit totalitären Systemen. Nationalismus ohnehin, oder? Da kannst du faschistische Entwicklungen haben. Passt wunderbar zum Nationalismus und Kampf aller gegen alle. Aber wenn du willst, dass Menschen sich entwickeln können, Freiheiten haben und Menschenrechte breit zum Tragen kommen und damit auch möglichst viele Leute ein gutes Leben haben können, dann brauchen wir Demokratie. Also dass wir auch lernen, das wirklich kraftvoll auszudrücken, das lohnt sich. Oder? Das lohnt sich sehr, sich das mal anzueignen. Und dann kann man dann noch sagen, nee, das muss in allen relevanten Bereichen zur Anwendung kommen, das ist häufig eine gute Provokation, dann sagen dir die anderen, ja, aber in der Wirtschaft geht das nicht. Dann sagst du, ja, aber es geht in einer ganz komplexen Welt, es geht, ganz Deutschland kann man demokratisch irgendwie steuern. Oder? Und in den USA bist du auch der Meinung, irgendwie haben wir es halbwegs noch etwas wie eine Demokratie, vielleicht schon sehr beschädigt, aber eigentlich besteht die Idee, ist die Idee etabliert, auch die USA, ein großes Land, oder Indien sollten demokratisch steuerbar sein. Riesige, komplexe Gebilde. Aber eine Firma, die viel simpler ist, wie zum Beispiel Microsoft, die ein paar wenige Produkte hat, die soll nicht demokratisch steuerbar sein. Was ist denn das für eine Aussage? Das ist völlig unglaubwürdig, oder? Völlig unglaubwürdig. Und wenn man dann noch einen Schritt weitergehen wollte, könnte man auch die anderen beiden Figuren mal so richtig deftig in den Senkel stellen und eben zum Beispiel deutlich machen, dass beides rückwärtsgewandte Utopien sind. Der Marx-Radikalismus, der träumt von einem Manchester-Kapitalismus, der war mal irgendwie so um halbwegs so 1850, 60 in England, gab es mal eine Zeit, da hat das irgendwie so halbwegs so funktioniert, allerdings auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung, aber trotzdem irgendwie gab es da so eine marktideale Gesellschaft. Mittlerweile ist das schon längst ausgeräumt, gibt es nicht mehr, ist eine negative Vergangenheitsutopie. Und bei den Nationalismen sowieso, also dieser Traum einer heilen Heidi-Schweiz ist einfach nur noch lächerlich, oder? Ja, also das ist meines Erachtens eine wichtige Sache, wenn wir jetzt in diese Auseinandersetzung geraten mit, mit Ideologien und um den Kopf der Menschen kämpfen, dass wir diese Ebene, dass wir uns auf diesen Ebenen stark machen. Wenn wir hier stark sind und selbstbewusst und kraftvoll auftreten, dann ist das die halbe Miete. Es ist nur die halbe Miete, wir müssen auch konkret gut sein, oder? Aber es ist die halbe Miete. Und ohne diesen Anteil, bin ich überzeugt, kommt die Linke eben nicht so richtig vom Fleck.